Hallo Josh.
Hallo Christian.
Wie geht's dir?
Es ist ganz schön warm. T-Shirt-Wetter.
Ja, gut, dass wir draußen sitzen hier.
Ja, und haben die richtigen T-Shirts an, ne?
Die erste, ja du, ich nicht. Die erste Open-Air-Folge und los geht's. So, Josh, lüfte mal das Geheimnis. Wo sind wir denn hier?
Wir sind bei dem Mann, den wir viele T-Shirts und viele Designs zu verdanken haben. Wir sind beim Owner und bei Nummer 2 Owner nach Martin, der bei uns beim Podcast ist, Daniel Deviesen. Der Mann für das Merchandise der letzten Jahre. Und ich habe passend dann dazu auch ein T-Shirt angezogen, was frisch für die Saison ist.
Das neue Scratch-Design.
Ganz genau. Wer es noch nicht kennt, ihr werdet das auf dem Foto sehen oder auch im Webshop oder wer bei der Eröffnung war, auch bei Bombenwetter konnte es da schon sehen und es gibt dasselbe auch als Pulli. Wobei für Pulli ist es ein bisschen warm hier.
So als Jacke haben wir es, genau. Schön im Off-White. Ja, also ist schon ganz cool. Ich glaube, die neuen Designs, wir haben viel uns einfallen lassen, hatten hier auch genug Off-Season-Zeit, uns kreativen Blödsinn einfallen zu lassen. Und schön, dass es euch gefällt. Und es ist immer wieder toll, die Resonanzen von den Fans zu haben auf die ganzen Designs. Du bist vorher in deiner kleinen Bubble und denkst dir so, ob das ankommt und ob das geht und... Ja, und dann siehst du den vollen Stand und die begeisterten Gesichter und die Aussage der Fans, ihr macht uns arm.
Kann ich nur bestätigen.
Ich hab zur Vorsicht, habe ich auch mein Portemonnaie im Auto gelassen.
Keine Sorge, ich habe hier keinen Shop vor Ort, nein.
Ja, ich war mir nicht sicher.
Aber schön, dass ihr der Einladung gefolgt seid und hier, wir sind auf einer schönen Dachterrasse von mir und haben... denke ich mal, vieles, was wir heute erzählen können.
Ja, haben wir. Und wir müssen jetzt sagen, jetzt haben wir es Freitag, aber wenn die Folge rauskommt, ist Dienstag und da kann man schon sagen, nächste Woche ist Saison.
Oh ja,
es kribbelt wieder. Ja, ich wollte sagen, wie ist das Kribbeln?
Irre. Es ist immer so, ehrlicherweise, am Ende der Saison bist du platt als Owner. Du hast so viel gemacht, so viel durchdacht. Und dann geht es aber auch schon, wie Jim immer sagt, wirklich Tag drauf geht die Vorbereitung für die neue Saison los. Und auch da gibt es dann halt so viele Ideen, Dinge, die man sich vornimmt, besser zu machen als in der vorangegangenen Saison, Weiterentwicklungen und so weiter und so fort. Und dann kribbelt es halt, wenn es unmittelbar davor steht, so wirklich die Ruhe vorm Sturm, wobei es bei uns eigentlich nie eine wirkliche Ruhe gibt. Ja, und dann bist du dran und... Daniela und ich, wir werden auch wieder nach Paris fahren zum allerersten Spiel. Wir haben es für dieses Jahr vorgenommen. Das Einzige, was wir auslassen, ist Berlin.
Kann ich verstehen.
Weil man da nur stehen kann.
Naja, weil es auch so wenige Plätze sind, dass ich sage, dann soll bitte jeder Fan von uns da sein. Da trete ich als Owner auch gerne mal einen Schritt zurück und sage, ich habe hier einen schönen Pool und wie ihr seht, auch einen schönen Fernseher davor und ein lecker Köpi in der Hand. Haben wir letztes Jahr genau so gemacht. Ein paar Würstchen dabei, ein paar Freunde eingeladen und dann drücken wir eben aus der Ferne die Daumen. Ich kann euch aber verraten, letztes Jahr hatte ich dann echt den Blues nach dem Spiel, weil ich nicht beim Team war. Also das ist schon auch etwas, was ich sehr gerne aufsauge und was mir ganz großen Spaß macht, diese Verbindung Spieler, Fans, Trainer, das alles irgendwie zusammen zu erleben. Das ist ja auch für mich immer noch etwas, was total surreal ist.
Wer dich am Sonntag gesehen hat, der hat auch gesehen, du bist auch schon mit einer Paris-Mütze.
Ein Hut.
Ein
Hut sieht aus wie ein Musketierhut.
Ja. Ne? Genau, da war auch schon das Datum draufgestickt. Jetzt hat sich nur das Stadion spontan entschieden, woanders zu sein.
Also da müssen wir vorher noch mal kurz die Hutmacherin, die Verrückte, mal kurz erwähnen, Denise Speer. Wunderbare Sache, also gut, mein Feieranzug, da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen, ist ja nun mal jetzt hinlänglich bekannt und hat 2 Saisons sehr erfolgreich für uns Glücksbringer gespielt.
Und eine Werbeproduktion
mit König Pilsener gehabt, richtig. Ich habe beim Super Bowl habe ich Tüvisaufen gespielt. Ich habe nur nicht damit gerechnet, dass die lieben Kollegen aus der Technik uns permanent Creepy-Werbung bei jedem Werbespot reinhauen. War anstrengend, aber hat Spaß gemacht. Nein, also Denise hat letzte Saison kam sie auf mich zu und hat mir einen Ryan Fire Hut überreicht und geschenkt. Ich war total gerührt, mit wie viel Liebe und wie viel Herzblut da ein Fan etwas für mich da so macht. Und dann kamen wir auf die Idee, komm, lass uns mal für die nächste Saison ein Blödsinn mal wieder überlegen. Ne? Und so kam dann sowieso erst schon mal der König Pilsener Hut für den Super Bowl. Und die Idee ist jetzt tatsächlich für jede Spielpaarung dieser Saison einen eigenen Themenhut zu haben.
Oh.
Ja. Dazu, ja, dass ich jetzt noch einen neuen Anzug auch bekommen werde.
Auch noch?
Auch noch. Und
der Glücksbringer-Anzug ist dann raus?
Er hat schon durchaus gelitten, die 2 Jahre. Und deswegen, damit ich nicht irgendwann mal mit kaputter Hose oder so irgendwo rumstehe, was keiner sehen möchte, gibt es einen aufgefrischten neuen Anzug. Und ich lasse mir eben was Schönes einfallen mit dem historischen Anzug. Den möchte ich dann nämlich für den guten Zweck der Zebra Kids irgendwie mal, dass er in gute Hände kommt, dass er vielleicht auch dann mal ausgestellt wird oder sichtbar wird als historisches Dokument von Rheinfeier. Da soll der Erlös dann natürlich an die Zebra Kids gehen, wo wir ja die wunderbare Partnerschaft haben. Ja, genau. Also, ja, man muss dieses Mantra weiter pflegen.
Ist doch gut, dass mein Portemonnaie im Auto ist.
sonst wäre es schon weg. Der Anzug schon wäre
vorbei. Der erste Gebot wäre platziert. Yeah. Vielleicht. Ja, sehr schön.
Aber Stadion, ihr habt es ja auch mitbekommen, auch recht spontan. Es war für alle ja ein kleiner Schock, für mich auch. Ich fand nämlich auch nach Paris extra das Hotel in der Nähe gebucht, weil man dann spät abends, das Spiel ist ja um 18 Uhr erst, damit man danach dann nur noch quasi was trinken kann in der Bar und nicht noch durch ganz Paris muss, weil Paris verkehrstechnisch dann doch ein bisschen chaotisch ist.
Ja.
Und jetzt?
Von Nord nach Süd.
Von Nord nach Süd und zwar außerhalb von Paris, 22 Kilometer südlich von Paris, auf einmal ein neues Stadion.
Optisch gefällt mir das Stadion aber deutlich besser als die Schüssel, wo wir sonst hätten spielen sollen. Das sah ja...
Aber eher Baustelle, ne?
Ja, also ich bin jetzt, ich weiß gar nicht, warum es so ist. Vielleicht ist es eben, weil es noch Baustelle ist. Ich habe keine Ahnung, was dahinter steckt. Es wird am Ende des Tages ein gutes Stadion sein. Ich glaube, es werden ausreichend Feierfans nach Paris wiederkommen. Die Stimmung wird da wieder gut sein. Mein Cousin, also ich habe ja französische Familie, meine Mutter kommt ja ursprünglich aus Paris, ja, aufgewachsen an dem Ort, der heute der Mittelpunkt oder wirklich der Mittelkreis vom Stade de France ist. Und ja, es ist mittlerweile Tradition geworden, dass zu den Spielen, wenn wir in Paris sind, kommen mein Cousin und seine Tochter. Ich habe die damals dann auch schon fort mit Rheinfire-Gear ausgestattet gehabt. Und als wir dann zum ersten Spiel im Jean Bouin da waren, läuft er mir neutral entgegen, meine Nichte in Rheinfire-Gear. Und er sagte, ja, er müsste sich jetzt noch mit Paris Musketeers ausstatten, mit Fanwear, mit T-Shirts. Sag ich, ist völlig in Ordnung, habe ich ja auch produziert. er müsse ja die Stadt unterstützen. Und ich sag, ja, okay. Ich guckte dann meine Nichte an und sie sagte nur so, ja, und ich muss meinen Onkel unterstützen. Gut, wer wird wohl im Testament berücksichtigt? Ne? Könnt ihr euch überlegen.
Und mit was vor allen Dingen. Sehr gut. Aber jetzt hast du schon gesagt, bist ja jetzt der Mann fürs Merchandise, das weiß nun jeder, bist du ja bekannt wie ein bunter Hund, nicht nur durch den Anzug, sondern tust ja auch sehr viel abseits des Feldes, mit Fans, für Fans, die Zebra-Kids und so weiter. Geschäftlich ist es die Merch for More.
Richtig.
Wenn ich das richtig gelesen habe. Mhm. Und die macht ja nicht nur für Rheinfire, die arbeitet ja auch für Wien.
Nicht mehr. Wien hat sich jetzt entschieden, das Ganze in wienerische Hände zu geben. Sie nehmen die Philosophie gerne mit. Aber ja, man merkt dann doch, dass geografisch, wenn wir Sachen aus Mettmann dann nach Wien schicken, ist das halt mit den Fracht- und Versandkosten nicht mehr ganz so darstellbar. Hat aber sehr viel Spaß gemacht, 2 Jahre lang auch das Wiener Team zu betreuen. Schöne Sachen gemacht, übrigens auch ein sehr schönes Shirt mal entwickelt für Jordan Buhr. Er freut sich jetzt schon, dass er jetzt bei uns ist. Ja, wir haben auch einmal eine Produktion gemacht für die Kollegen aus Paris. Das war auch so ein Riesenstunt. Die Ware wurde wirklich kurz vor knapp produziert, freitags fertig geworden, nachmittags um 15 Uhr, ins Auto eingeladen, Frau eingepackt, 550 Kilometer nach Paris gebrettert, die Sachen quasi den Kollegen in Paris in die Flossen gedrückt. haben kurz 5 Stunden oder was im Hotel übernachtet, sind dann am nächsten Tag morgens nach Hamburg gefahren, weil dann unser Auswärtsspiel in Hamburg war. Das waren dann irgendwie 2000 Kilometer in 48 Stunden oder so. Das
ist ja nur völliger knapp daneben, Wahnsinn. Ne? Hamburg und Paris, wer kennt's nicht.
Aber da helfen wir uns halt auch gerne dann innerhalb der Franchises und so, haben wir dann einen sehr transparenten, guten Austausch, sehr kollegial mit den meisten auf jeden Fall. Und ja, so haben wir da schon den einen oder anderen Wahnsinn innerhalb der ELF, nicht nur bei Rheinfire gemacht.
Aber man kommt dann schon auf dich zu und sagt, hör mal, du machst da einen guten Job bei Rheinfire mit Merchandise und hast ein paar Tipps oder beziehungsweise kannst du nicht mal hier eine Charge oder wollen wir nicht mal kurz was zusammen machen?
Ja, Austausch ist da. Natürlich ist auch André Missing, den wir da nicht vergessen dürfen, als Mitgesellschafter der Merch for More. Derjenige, der dann so ein bisschen auch so mehr so die technischen Sachen betreut. Er ist unser Techie in der Company, also sowohl bei Rheinfire als Corona, als auch bei der Merch for More, weil er eigentlich im Hauptjob eine mit der Creativity eine Firma hat für allen möglichen IT-Bedarf, Software, Telefonie-Geschichten so. Mhm. Und ja, da bin ich jetzt nicht so ganz leidenschaftlich drin, das soll gerne er machen und ich bin dann derjenige, der eben aus 25 Jahren Erfahrung im Werbeartikel-Metier, die Erfahrung eben von Lieferanten, von was ist möglich, was ist kreativ umsetzbar, das bringe ich dann halt mit. Und so haben wir das, glaube ich, ganz gut mit den Kompetenzen zusammengeschmissen.
Du bist ja auch bei Facebook und Instagram aktiv. Nimmst du da die Kommentare mit, also was so neues Design und sowas angeht? Es sind ja doch viele in der Fan- Base, die dann mal sagen, können wir nicht mal sowas machen? Mhm. Ich glaube, Mützen und die Anglerhute waren ja, du bist ja auch so ein Anglerhut, weil ich habe ja auch.
Der Weiße ist ja nicht verfügbar im Moment.
Genau, deswegen nehmt ihr da schon einiges mit oder sagt ihr, nee, wir machen das schon lieber intern? Das wirst du ja nicht alleine machen, sondern du wirst wahrscheinlich auch ein paar die Ideen mitgeben.
Ja, das ist. Also ja, wir lesen komplett mit. Also ich weiß gar nicht, in wie vielen Gruppen ich über WhatsApp-Gruppen, Facebook-Gruppen, Insta-Gruppen ich da irgendwo connected bin und sehr intensiv immer mitbekomme, was die Fans schreiben, was sie für Wünsche haben. Da sind tatsächlich richtig gute Ideen dabei. Leider ist halt, ne, wir sind nun mal eine kleine mittelständische Firma und nicht die NFL. Dahin kommen werden wir nie, aber von NFL lernen heißt durchaus erfolgreich siegen lernen. Natürlich guckst du schon, was auch dann die Kollegen von der NFL so mit Designs machen. Du schaust drauf, was gibt es für Wünsche, Ideen an Produkten und wir hören da gerne zu. Haben auch schon so manches da tatsächlich realisiert, haben ja auch durchaus Fans, die uns mit grafischen Ideen immer wieder Anstöße geben. Lutz Dieser ist da sehr umtriebig. Natürlich können wir davon nicht alles realisieren, aber die ein oder andere gute Idee, die da kam, die kannst du dann rüberspinnen, reden dann auch sehr transparent mit den Leuten, was wir davon vielleicht übernehmen können. Und da sind schon richtig coole Ideen entstanden. Wie gesagt, nicht alles ist immer machbar. Bei manchen sind es, so geil die Idee ist, ja, ich habe dann so ein paar Sachen gesehen und gesagt, okay, da kriege ich dann die Klage von Disney, lassen wir das mal lieber. Aber das ist toll und das brauchen wir. Und dieser Austausch ist das, glaube ich, was auch das Rheinfire Merch so besonders macht, weil wir die absolute Nähe zueinander haben. Also, und ich rede da wirklich von wir als Fans. Ich bin ein Owner, aber in erster Linie bin ich ein Rheinfire-Fan. Und genau diesen Spirit, anders zu sein, der ist es. Und der hat auch jetzt zu einer besonderen Ehre geführt. Wir sind von einem Fachmagazin, das auch eine Messe veranstaltet, haben wir einen Kreativpreis bekommen für eben unser Sortiment und auch das Wiedererstarken der Marke Rheinfire. Das ist jetzt geehrt worden mit einem entsprechenden Innovationspreis.
Nice. Ja, da wird mal Zeit, dass wir noch mehr kaufen.
Mein Portemonnaie ist im Auto. Daniel, jetzt hast du...
Das ist kein Thema, wir können im Nachhinein auch mit PayPal oder so arbeiten, das geht.
Handy habe ich dabei, nee, lassen wir lieber. jetzt sagst du, von der NFL lernen, heißt Siegen lernen, da guckt ihr euch ein bisschen was ab, also was ist so im Trend etc. Jetzt nehmen wir mal die NFL raus, jetzt sind wir ja in der ELF. Mhm. Wie sieht denn da das Learning aus? Also da hat man so als Fan manchmal so das Thema, der Fanshop der ELF hakt eher ein bisschen, hat Designs und hat auch Produkte offiziell. wenn man sie bestellt, dann kommen sie nicht an. Ich nehme jetzt mal aus meiner persönlichen Erfahrung, die hatten mal dieses, als das in der Ukraine angefangen hat, da gab es dieses Ukraine-Jersey, was dann bestellt werden konnte. Und ich glaube, das war nach einem Jahr noch nicht bei mir. Da hakt es so richtig. Kann sich die ELF was abgucken? Oder kannst du da vielleicht mal ein paar Tipps in Richtung, ich weiß nicht, wo sie jetzt sitzen, also klar in Hamburg, aber wo das Merch herkommt?
Die Division sitzt in Unterföhring. Wir sind da natürlich im Austausch. Es gibt natürlich die entsprechenden Franchise-Verträge. Wir sind sehr froh, dass wir jetzt von der Liga die Freigabe bekommen haben, dass wir ganz frei agieren dürfen, nicht mehr gebunden sind an den bisherigen Partner. Warum das der Fall ist, weiß ich nicht. Wurde nicht kommuniziert, also es wurde kommuniziert, die Zusammenarbeit ist alles beendet worden. Warum das so ist, ich verstehe es nicht. Ich finde es, ich glaube, dass ganz viel Potenzial da existiert für ELF-Merch und auch eben vielleicht auch für auch eine etwas standardisiertere Linie vielleicht. Ich finde es aber sehr schön, dass wir jetzt eben unsere persönliche Note noch etwas stärker ausprägen dürfen und die Kooperation, die wir ja hier haben mit Promodoro als dem Textilhersteller für die Rohware, hat sich ja auch gezeigt, gerade im letzten Jahr, als wir diese Partnerschaft begonnen haben, dass die Fans auch von der Qualität der Produkte sehr angetan sind, auch immer wieder das Feedback kam. Ja, es ist jetzt vielleicht ein Euro auf zwei teurer geworden, aber dafür stimmt die Qualität. Und ich habe das jetzt ein paar Mal durch die Wäsche gejagt und hey, geil, es hat sich nicht verzogen. Das Logo ist immer noch da und es ist immer noch, es fühlt sich immer noch genauso toll an wie am ersten Tag. Und das ist etwas Thema Wertschätzung, also Wertschätzung auf beiden Seiten. Und die Bereitschaft zu sagen, ja, ich bin noch bereit, noch ein drittes, viertes, fünftes, sechstes Shirt zu kaufen, weil wir nicht nur mit einem Design durch die ganze Saison gehen. Dafür musst du kreativ sein, dafür musst du auch ein bisschen den Mut haben zu sagen, ich traue es mich, das zu verkaufen oder zu sagen, ja, ich traue mich so viele Designs zu machen, weil natürlich ist es erstmal wieder eine Produktion, ist erstmal wieder ein Risiko, was ich in Vorleistungen gehe, Geld erstmal investiere, was ich vielleicht auf anderer Seite auch brauchen könnte. Aber wir sehen eben, die Fans da draußen sind einfach so leidenschaftlich, positiv bekloppt, würde Rainer Kallmund sagen, dass sie sagen, ja, und dann hole ich mir noch mal wieder das Design und das ist geil und der Ugly Sweater zu Weihnachten und wir kriegen ganz viele Sachen. Ja. Den gab's,
ja. Hast du nicht in den Shop geguckt?
Nein, habe ich nicht in den Shop
geguckt. Ich darf mal,
ist ja keine Saison.
Ich darf mal spoilern, wir haben schon Ideen für Weihnachten 25. Also ihr dürft euch freuen da draußen. Wir werden dann richtig, richtig cooles Design entwickelt. Da freue ich mich riesig drauf, wenn wir das umsetzen dürfen.
Wenn meine Frau zuhört,
da ist der Wunsch. Weihnachtsgeschenk ist fest.
Ja.
Aber jetzt sagst du, jetzt seid ihr frei vom Design.
Ja.
Das war ja vorher ein bisschen stringenter geregelt. Mhm. Habt ihr ein gewisses Kontingent, was ihr dem ELF-Shop zur Verfügung stellen müsst? Oder, ich meine, darüber wird ja auch letztendlich
Merch verkauft. Also momentan ist da tatsächlich gar keine. Was wir wissen, ist, dass die Liga plant, das Thema Fan-Jerseys wieder anzugehen. Wir auch.
Seid ja jetzt frei.
Wir sind jetzt frei. Nein, aber da bedienen wir uns auch vom Liga-Partner K-Pro. Das haben wir ja letzte Saison auch schon gemacht gehabt. Und das kam auch qualitativ sehr gut an. Also das Thema Qualität ist uns extremst wichtig. Deswegen machen wir auch in der Auswahl unserer Lieferantenpartner, dass wir sagen, okay, es kann halt sein, dass wir vielleicht im Einkauf nicht ganz so günstig sind, wie man vielleicht theoretisch eventuell unter Umständen vielleicht sein könnte. Dafür stimmt die Qualität und das wird eben auf der anderen Seite auch belohnt, beziehungsweise von den Fans und euch allen da draußen ja auch gedankt, indem man die Sachen dann auch kauft und das auch sich entsprechend multipliziert. Da guckt durchaus das ein oder andere ELF-Team recht neidisch auf diese Leidenschaft. Nicht nur die ELF-Teams, also wir wissen auch sehr deutlich, dass die lieben Freunde aus dem Rundenball da sehr intensiv drauf gucken, was wir machen. Wir, André Missing und ich, wir waren vor wenigen Tagen beim Heimspiel von Borussia Dortmund. Und auch da unterhalten wir uns eben mit den Kolleginnen und Kollegen da aus dem Merchandising von Borussia Dortmund. Wie macht ihr Dinge? Was habt ihr für Ideen? Wie arbeitet ihr mit den Designs? Wie ist das mit Logorechten, Namensrechten? Wie geht ihr damit um? Da tauschen wir uns eben auch aus, weil natürlich sind wir eine sehr junge Franchise oder eine sehr junge Firma, die in diesem Metier unterwegs ist. Deswegen, da sind die Kollegen von BVB durchaus etwas länger unterwegs und auch als Marke extremst erfolgreich. Intellektueller Austausch schadet da nie und da sind wir auch sehr dankbar, dass wir da sehr transparent auf beiden Seiten arbeiten. Also das ist schon auch eine Wertschätzung uns gegenüber, wie wir da zusammenarbeiten. Und Gleiches haben wir dann auch mit den Seattle Seahawks. Mhm. Da haben wir eine wunderbare Partnerschaft mit unheimlich viel Wertschätzung. Und als wir in München waren, waren wir ja auch im Hard Rock Café mit dabei als eingeladenes Team mit Ausrichter der ganzen Geschichte und waren dann eingeladen zu einem Abend, nee, Mittagessen war es mit dem Chief Operating Officer David Young und den weiteren Akteuren, die internationale Expansion da vorantreiben. Und man wollte mit uns Mittagessen. Und da dachten wir, ja gut, dann lassen wir uns mal schön berichten, wie wir lernen können und holen uns mal hier eine schöne Lehrstunde ab. Und das Gespräch begann mit: So, jetzt müsst ihr uns mal bitte erklären, wie ihr es geschafft habt, in dieser Rekordzeit zu Europas größter, erfolgreichster Football-Franchise, Football-Brand zu werden. Da wollen wir gerne von euch lernen. Wir haben uns angeguckt, wirklich wie ein Auto, noch nicht ganz so schnell. Also, dass die großen Amerikaner von der großen NFL von uns mal was wissen wollten, von uns was lernen wollten. Natürlich war nachher der Austausch auf beiden Seiten da, aber das zeigt einfach schon sehr deutlich, mit welcher Wertschätzung und eben nicht mit der Arroganz, wie es vielleicht mal ein Walmart gemacht hat und damit krachend gescheitert ist in Deutschland. Nein, hier ist eine Partnerschaft, wo man voneinander, miteinander lernen und sich weiterentwickeln möchte. Das finde ich eine Riesenwertschätzung. Wäre aber, und das muss man ganz ehrlicherweise sagen, ohne diese Leidenschaft, die man von den Fans kriegt, nicht denkbar. Also das geht nur, weil da so viele Leute ins Stadion kommen oder zu Events kommen und diese Leidenschaft übertragen, bei denen eben die Seahawks gesagt haben: Alter Schwede, das ist unser Vehikel, mit dem kommen wir in den deutschen Markt hinein und haben etwas ganz Tolles, was von der Philosophie her sehr gleichlautend ist in der Mentalität Arbeiterstadt, Ruhrpott passt da so richtig gut dazu, die Mentalität von Duisburg und Düsseldorf. Also natürlich aber auch ein bisschen shiny zu sein. Das sind alles so Aspekte, die passen unheimlich gut zueinander. Und deswegen haben wir uns sehr geehrt gefühlt, dass die Seattle Seahawks das mit uns so intensiv leben. Also wir reden hier nicht von hier und da mal ein Telefonat. Wir reden wirklich über einen regelmäßigen, intensiven, inhaltlichen Austausch über Aktionen, Aktivitäten auf beiden Seiten des Kontinents.
Das ist ja auch so. Wir waren jetzt in Amerika, du hast gerade eben auch offside vom Mikro noch gesagt, aber ihr wart auch immer in Amerika. Wir haben es auch in der letzten Folge schon angesprochen, dass wir sagen, dass die Stimmung im Stadion ist gar nicht so groß. Also das Tailgating macht Spaß drumherum. Es ist ja, dann sag ich mal, vergleichbar, ein bisschen vergleichbar mit unserer Feierparty, unseres besser. Aber es zeigt natürlich dann auch, wie unterschiedlich dann natürlich auch die Menschen in den unterschiedlichen Ländern sind. Wir als Feierfans, sag ich mal, wir sind ja dann doch, wie du schon gesagt hast, ein bisschen verrückt. Und das finde ich so schön, dass das auch überall jetzt Anerkennung ist und es gezeigt wird. Wie gesagt, mit den Werbungen ja auch, mit Köpi zusammen, dass da immer mehr publik gemacht wird, dass man den Thomas als Pappaufsteller beim Trinkgut bekommt und so Geschichten. Das ist ja auch immer mehr Wertschätzung für die Franchise selber und auch Werbung für uns.
Die Tatsache, dass wir als Ryan Fire zwei unserer Spieler mit Fans, mit Cheerleadern einen Pick der Seattle Seahawks announcen dürfen, live im Fernsehen, vor zig Millionen Zuschauern weltweit. Ryan Fire damit so weit bekannt ist, das ist schon gigantisch. Und schöne kleine Anekdote, wir sind ja dann September 2021 announced worden, hatten noch kein Spiel gespielt. Und Daniela und ich, wir waren halt in Las Vegas. Man mag es nicht glauben, in Las Vegas kann es auch kalt werden. Und wir haben eine Tour durchs Allegiant Stadium gemacht in unseren Ryan Fire Hoodies. Und am Ende der Tour durften wir noch ein Getränk trinken an der L. Davis Torch. Da ist unten eine schöne Bar und dann hast du einen super genialen Blick ins Stadion rund rein. Du guckst auf den Strip, du guckst die Berge von der Sierra Nevada. Wunderbar. Und da ist ein Security Officer. Der guckt uns an und kommt immer ein bisschen näher. Und dann haben wir, müffeln wir oder was ist hier los? Und dann kommt er und hat wirklich offensichtlich echt den ganzen Mut zusammengenommen und fragte, excuse me, sir, is that already the new logo from Ryan Fire? I hurt your back. 4 Monate, nachdem die Brand neu ins Leben gerufen wurde, offiziell, fragte ich am anderen Ende der Welt jemand nach deinem Franchise. Und dann haben wir erzählt und erzählte er eben, dass die Raiders ja damals in NFL Europe-Zeiten eines der Partnerteams von Ryan Fire waren. Die Green Bay Packers waren etwas präsenter, muss man fairerweise sagen. Auch natürlich durch Bill Schrader und Co. Aber die sagten, Leute, ihr habt uns so geile Spieler entwickelt. Und natürlich bin ich ein Ryan Fire-Fan. Und ich habe mich riesig gefreut, als ich in den Medien gelesen habe, dass es diese komische neue Liga gibt und die alten NFL Europe-Namen kommen. Und ich mich gefragt habe, wo bleibt denn Ryan Fire, Mensch, da? Also muss er auch wieder kommen, wenn die blöde Galaxy da ist, ne? Und dann, blöde Galaxy, mit Augenzwinkern sehen hier heute, ne? und er hat sich riesig gefreut und hat direkt mit seinen Kumpels gesagt, komm, wir machen einen Fanclub auf. Und, und dann sagt er, ja, und du bist auch Fan. Ich bin sogar einer der Owner. Und dann dachte ich so, jetzt kommt so ein mitleidiger Blick, so, ja, du armer Irre, ja, es geht klar. Ja, ihr müsst doch Selfie haben, supergeil. Und so kam eine Geschichte, wo ich das erste Mal so diese Dimension überhaupt habe noch mal wahrnehmen können. Klar, der Moment im September in der Merkur-Spielarena so empfangen zu werden, nehme ich mit ins Grab, die Erinnerungen. Ne? Und aber dass dann so am anderen Ende der Welt plötzlich diese Dimension kommt, klar, dass du in den lokalen, regionalen Medien stattfindest und auch das passiert, alles gut, das könnte man sogar fast noch erwarten, aber in Las Vegas auf das Logo angesprochen zu werden, ohne ein Spiel gespielt zu haben, das war völlig irre. Also da hatte ich echt ein bisschen Pipi in den Augen und das war schon was ganz Besonderes.
Jetzt ist Ryan Fire, mache ich auch immer einen Strich drunter, das Zugpferd der Liga. So, sportlich, Fanbase-technisch. Jetzt ist die Frage, jetzt haben wir ja auch andere Galaxy, gab ja auch andere Franchises, die Dragons und wer alles dabei ist und Thunder und Hamburg, die waren ja damals auch dabei. Wie erklärst denn du dir, dass Ryan Fire die Fanbase mitgenommen hat? Ich meine, die hat ja 15 Jahre geschlafen.
Das erklärt sich in meinen Augen an einen Ort und einer Person. Und der Ort heißt Knoten und die Person heißt Isa Fiedler.
Das war sozusagen der Knotenpunkt, kann man ja sagen. Ne?
Oh, also, 5 Euro ins Phrasenschwein
den hier bitte. Mein Portemonnaie ist im Auto.
Ja. Ich nehme PayPal. diese Community, machen wir uns alle nichts vor, als die Liga 2007 eingestampft wurde, hat es uns allen das Herz rausgerissen. Aber etwas, was halt wir hatten und die anderen Franchises nicht, war eine Kneipe, die auch das Fanwesen gelebt hat und die immer irgendwie der Dreh- und Angelpunkt des Fandoms war. Klar, dann muss man auch natürlich auch einen Ralf Orlop und auch einen Dirk Dubbelmann erwähnen, die Battle of Cologne auch über die Zeit hinweg nach 2007 am Leben gehalten haben und jährlich veranstaltet haben. Ganz, ganz wichtige Faktoren, die dann immer zu einem wiederkehrenden Moment haben. Natürlich auch Yoshi mit dann also diese ganzen Sachen, André Steinberg, die Bowling-Turniere weiter am Leben gehalten. Also man hat das Vatertagsgrillen an der Theodor Heuss. all diese Sachen, die jährlich immer wieder Momente waren, wo Rhinefire-Fans ein, zwei, drei, viermal im Jahr die Möglichkeit hatten, vom Keller oder auch vom Dachboden immer mal wieder irgendwas von Rhinefire nochmal rauszukramen und ein bisschen in Nostalgie zu schwelgen, sich regelmäßig eben zu NFL-Season im Knoten treffen. Das sind alles so diese Bubble hat da Momente bekommen, weiter existieren zu dürfen. Das Herz davon in meinen Augen Isa. Und weil diese Leidenschaft von ihr da einfach brutal war. Und das ist etwas, das hatten die anderen Teams leider nicht. Ich hätte es ihnen sehr gegönnt. Deswegen hatten wir ja Hoffnung, dass wenn wir Rhinefire zurückbringen, dass wir keine ganz schlechte Basis haben. Natürlich war Isa auch in gewissen Dingen sehr, sehr früh inkognito involviert. Natürlich. Die Dimension aber, die das losgetreten hat, habe ich nicht ansatzweise kommen sehen.
Ja, ist ja auch, also die Isa und jetzt die Bubble, die, wie du gerade gesagt hast, das waren ja nun nicht viele, das ist ja kein stadionfüllendes Publikum. Also das heißt, da kam ja dann, also der Funke kam von dieser Bubble und er hat ja gezündet. Ne? Also irgendwo ein Schwelbrand muss ja noch da gewesen sein, der das dann wieder in Gang gesetzt hat.
Völlig irre. Also wir wussten ja dann, ich war ja dann schon in dieser ganzen Gruppe, der Owner schon aktiv, die ganzen Vorbereitungen vor dem Finalspiel zu machen, die ersten Shirts zu drucken und die Hoodies zu drucken und so weiter. Ganz ehrlich, das war Kribbeln. Ne? Also als ich an der Druckmaschine stand, das war dann noch auf dem Areal Böhler, übrigens die gleiche Produktionsstätte, die allerersten Rhinefire T-Shirts jemals produziert hatte. Die gleiche Maschine hat die allerersten Shirts der neuen Generation produziert. Da zu stehen, war schon Gänsehaut. Natürlich bist auch du dann immer, du denkst dir was, du hast Ideen, du hast Vorstellungen. Und dann denkst du dir, ja, hoffentlich geht das aber auch so in Erfüllung. Hoffentlich wird die Begeisterung, die da in dir schlummert, auch so von der Welt da draußen gesehen. Oder bist du der arme Irre, der ne, gerade richtig viel Geld in was innen versenkt und nachher kauft es keiner oder es interessiert keinen. Und dann haben wir gesagt bekommen von der Liga, wann wir announced werden. Ursprünglich war wirklich geplant, an dem Sonntag zu announcen, als große wirkliche Überraschung für die im Stadion sind. Dann hat aber die Liga gesagt, ja gut, vielleicht, wenn wir Rhinefire announcen, könnte das ja vielleicht so im Vorhinein noch mal so ein bisschen Ticketboost geben. Ja. Also sind wir am Tag vorher announced worden. Und wir waren bei Freunden eingeladen, weil ich war so nervös. Ich hatte schon am Morgen alles hingebracht zum Stadion, alles vorbereitet mit LKW und was man so mit Zelt und so weiter machen wollte. Und dann sind wir so zu Freunden, zu einer Party und ich habe gesagt, hör mal, pass auf, um 18 Uhr, 19 Uhr passiert was. Kann sein, dass ich dann ein bisschen angespannt bin. Ne? Nicht böse nehmen, ich kann es dir nicht sagen, es ist halt top secret. So, und dann sagte irgendwann mal einer, du, hier gehen gerade Gerüchte rum, Rhinefire könnte zurückkommen. Und ich stehe da und denke, oh, ich darf nichts sagen. Und als der Moment dann war, war ich natürlich wie so ein Geisteskranker und habe da geguckt bei Facebook, was da so passierte. Und in der ersten Pressemitteilung war mein Name auch schon eben mit als einer der Owner aufgeführt. Ja, mein Handy ist wirklich, also explodiert vor Nachrichten und kann aber nicht wahr sein, du Arsch, warum hast du nichts gesagt und so. Und auf der Veranstaltung der Typ so, Moment, heißt du nicht Daniel Thüwissen? Ja, ja. Wahnsinn, geil, riesig. Und ich habe wirklich in einer Tour, wir haben uns immer verabschiedet, weil ich war nicht mehr aufnahmefähig für irgendwas, was anderweitig um mich herum, außerhalb von American Football und Rhinefire war, war für mich nichts mehr machbar, also sind wir nach Hause gefahren. Ich habe bis 3 Uhr nachts, 4 Uhr nachts Nachrichten beantwortet. Ja, Daniela hat versucht zu schlafen, das hat so mehr oder weniger funktioniert.
Nicht ganz geklappt, ja.
Ab 5.30 Uhr war bei mir die Nacht vorbei, weil die völlige Euphoriewelle dann da war und der ganze Adrenalinpegel einsetzte. Es war der Tag der Bundestagswahl. Ne? Morgens noch schnell zur Wahl gegangen, Kreuzchen gemacht, ab aufs Gelände. Und da war dann dieser Moment Ruhe vor dem Sturm. Und da wurde ich nervös bis zum geht nicht mehr. Und dann gingen die Tore auf. Und nach 10 Minuten hatten wir eine Schlange von 100 Metern. Nach 20 Minuten haben wir zwei davon. Und nach einer halben Stunde hatten wir einen riesen Pulk vor uns. Und eigentlich war ich im Anzug, Daniela war auch sehr schön festlich gekleidet. Aber ja, das geht nicht, wir werden überrannt hier. Und also, da half nur eins, Klamotten umziehen, T-Shirt an, Vollgas und verkaufen, 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 verkaufen. Das war völliger Wahnsinn, diesen Moment so zu erleben, auch etwas, das kann mir keiner mehr nehmen.
Geschichte.
Ja, absolut, wir haben Sportgeschichte geschrieben. Und dann kommt ein Jim Tom Sula durch die Tür und wir haben es wirklich seitdem er weggegangen ist, nie wieder gesehen gehabt. Der guckt mich an, kannte mich noch aus damaligen Zeiten, wo ich als Journalist Ryan Fire begleitet habe, guckt mich an und sagt, Daniel, what the fuck are you doing here?
Und ich sag, I'm your boss.
Ich sag, nee, das war ja damals noch gar nicht. Und ich sag, ja, I'm one of the owners. Oh, God damn it, they got the right guy. Und das war schon total irre. Also diese Momente da zu erleben und dann eben halt, ja, dass man darüber redete, hey, dieser Kerl bringt sich selber ins Gespräch, Head Coach von Ryan Fire zu werden. Mal ganz ehrlich, wir haben mit vielem gerechnet. Wir haben gedacht, naja gut, der kennt bestimmt ein paar Talente, die er uns empfehlen kann. Zu sagen, hier, komm zu Ryan Fire, Sprungbrett für dich vielleicht oder so. Dass ein ausgewiesener ehemaliger Head Coach eines NFL-Teams selber Ryan Fire Head Coach werden möchte. Und wir waren ja nun mal oder sind bis heute nicht in der Lage, ein Gehalt zu zahlen, was nur annähernd in der Lage, also das widerspiegeln würde, was du einem NFL-Headcoach bezahlen müsstest. Das ist ja viel Idealismus, der da herrscht. Da kannst du dir träumen, wünschen, aber sowas erwarten, bitte. Wenn du das erwartest, nimm andere Drogen, bitte.
Ja, aber auch da ein Zugpferd jetzt, wenn man jetzt den Jim mal nimmt als Zugpferd, auch für die Liga, auch als Zugpferd für über den Teich, wer alles jetzt hier mit rüberkommt. Ne? Also jetzt letztes Beispiel, Jack Del Rio in Paris, der wird sicherlich auch kein NFL-Gehalt bekommen und hat vielleicht auch das ein oder andere Wort über die Liga gehört und anscheinend, ja. was auch immer er für Interessen hat.
Die Credibility der Liga hat durch Jim natürlich immens auch über den Teich hinweg gewonnen. Ich meine, Richard Kent ist uns, weil er vielleicht keine so sonderlich große Headcoach-Position in der NFL bekleidet hat, vielleicht nicht so geläufig. Fragst du mal die internationalen Spieler. Alter Schwede, der Mann ist ein Coaching-Held der Defense. Der hat ganz viel gemacht. Und auch diesen Mann bei uns in den Reihen zu haben, Ned Warriner, ja, zweimal Offensive Coach of the Year, im College, ja, Entschuldigung, das wirst du nicht, weil du mal eben kurz eingesprungen bist. Da hast du schon ein bisschen was geleistet, dass solche Menschen sagen, hey, wir wollen ganz gerne hier bei Ryan Fire coachen. Natürlich ist Jim diesbezüglich ein absolutes Zugpferd und eine Credibility, die du dir nicht anderweitig backen kannst. Das ist richtig, ja.
Wir haben es in den letzten Folgen auch schon angesprochen, Ed Warriner mit den Historien. Wir haben es angesprochen vor drei Folgen oder sowas, haben wir einmal in seiner Historie gesagt, viel College-Erfahrung, viele junge Spieler auch hochgebracht, selber ja auch Ringe gesammelt ohne Ende. Das ist halt auch, wie du schon gesagt hast, ne, der Name oder die Coaches, die da sind.
Und ein Megatyp. Das ist schon ein Phänomen. Er freut sich riesig auf die Stadionatmosphäre, die hat er jetzt in Europa noch nicht erlebt.
Ich muss mal sagen, ist lauter als in Amerika. Wobei College ist laut.
Ich glaube da vor allen Dingen die Colleges, bei denen er war, die sind auf meiner Bucketlist definitiv noch drauf, die erleben zu wollen. Und vielleicht über ihn hat man mal dann die Chance, in den Staaten da mal das eine oder andere auch vielleicht mal den Blick hinter die Kulissen zu bekommen. Aber als er die Fanbase auf dem Avadunk-Platz bei unserer Season-Opening-Party in Duisburg erlebt hat, mit den ganzen geschminkten und eigentlich durchgestylten Fans. Das hat ihm schon ziemlichen Respekt abgerungen. Also da brauchen wir uns nicht hinter verstecken. Also das war schon etwas, das hat er mal eben mal ganz direkt auch in die USA zurückgepostet, was das für ein Wahnsinn ist, der da herrscht. Ich glaube, das ist dieser Charakter, der bei uns mit sehr, sehr viel Herzblut auf allen Seiten der Franchise, von Fan über Spieler, Cheerleader, Coaches, Staff, und so weiter. Diese Wertschätzung, die wir alle gegenseitig haben, die ist das, was so ein Fire ausmacht. Und die wird eben mittlerweile auch in den USA sehr aktiv wahrgenommen, ja.
Das merken wir auch bei unseren Zuhörerzahlen. Ja. Ich glaube, Amerika, du hast die Zahlen besser im Kopf. Ich glaube, Amerika ist bei uns sogar Platz 2 der Zuhörerländer nach Deutschland.
Ja.
Also selbst da, habt ihr vielleicht gesehen bei Instagram, wir sind jetzt auch auf der ganzen Welt zu hören. Wir wurden gehört,
sagen richtig
wir
so.
Also da ist dann auch, wir haben immer, wer hört uns denn in Amerika? Bei den einzelnen Ländern, so wenn so ein, zwei Streams dabei sind, dann gut, das sind Leute, die im Urlaub sind. Aber Amerika ist dann doch als Platz 2, glaube ich, ein bisschen weiter weg als Platz 3.
Ja, vielleicht hört ja jetzt auch René Zimmermann in Sarasota zu, den ich im Januar kennenlernen durfte, als ich mir ein Spiel der Tampa Bay Buccaneers angeschaut habe und beim Schlendern durch die Tailgate-Party plötzlich deutsche Stimmen hörte und dann ganz viele Deutsche da traf. Ja, vielleicht sind es die, weil ich weiß, dass diese Jungs nämlich auch schon bei Heimspielen von Rheinfire waren und mich entsprechend wiedererkannt haben. Also wenn ihr es da seid, dann fühlt euch bitte herzlich gegrüßt.
Auf jeden Fall schöne Grüße über den Teich. Aber jetzt Zugpferd, hast du schon gesagt, Was die jetzt reizt, ist klar die Stimmung und das kennen die so gar nicht oder wenig. Hier ist es ein sehr wachsender Markt, ein stark wachsender Markt. In Amerika wächst er eher nicht. Er ist stagnierend kann man nicht sagen, aber auf einem stetig hohen Niveau. Und Europa ist halt ein Wachstumsmarkt und Deutschland da ganz speziell. Und jetzt vom Sportlichen her, meinst du, das reizt, jetzt sind ja viele College-Coaches, die in die Liga kommen, reizt die das, mit jungen Talenten zu arbeiten, die zu formen, die zu schmieden?
Das auf jeden Fall. Das war ja auch bei Jim der Motivator. Jim wollte aus der Big-Business-Maschinerie, aus diesem absurd großen Zahlenmechanismus, wollte er ja auch ausbrechen und wollte wieder ein bisschen puren Football.
Die Basis.
Genau. Und sagen wir es mal so, die Entscheidung, die in Amerika im College Football zum Thema Finanzierung von Spielern, den Gehältern der Spieler da teilweise, die ja durchaus in manchen Positionen einem Startergehalt in der NFL nicht zwingend mehr viel entgegenzustehen
nicht
haben.
Mehr, ne?
Das ist natürlich etwas, der den Football auf College-Ebene vielleicht etwas abwertet und so auch da so die Begeisterung von Coaches im College noch puren Football zu erleben abträglich ist und die dann sagen, Mensch, jetzt habe ich meine Erlebnisse in der NFL vielleicht gehabt oder im College, ich möchte mal gerne wieder so ein bisschen dieses Feeling haben, dass ich da Talente habe, bei denen es eben nicht um die Millionen geht, sondern es geht darum, guten Football zu spielen, sich weiterzuentwickeln und die natürlich das Wissen und die Qualität, die sie gecoacht werden in diesen Teams, das als Motivator nehmen. Ich kriege eine Ausstattung, die besser ist, als ich jemals zuvor hatte und ich bekomme eine Qualität, die ich so vielleicht sogar hätte bezahlen müssen in irgendwelchen Coaches-Clinics, um mich weiterzuentwickeln. Hey, hier werde ich dafür sogar noch bezahlt und spiele auf höchstem europäischem Niveau. Das sind ja Motivationspunkte von Spielern, was die einem Trainer ja auch zurückgeben. Also das, auch da ist das ja schon eine Wechselwirkung, die da ist. Also die Motivation des Spielers ist für den Coach an der Stelle, glaube ich, das, was den Reiz ELF für viele College-Trainer ausmacht, hier nach Europa zu kommen.
Das ist jedenfalls nicht das Finanzielle, das kann man festhalten.
Definitiv nicht.
Also es ist ja auch ein Thema, du hast angesprochen, die Finanzen im College in drüben in den USA, seitdem der...
Entschuldigung.
Kleiner Werbeblock, ne?
Ja. Ich spoiler nicht.
Kein König Pilsener leider.
Nein, daran müssen wir aber arbeiten. Das ist mein Dr. Pepper, oder? Das ist so ein Ding zwischen mir und Dr. Pepper.
Also Dr. Pepper, wenn ihr das hört, Wir warten immer noch unsere Palette.
Ja.
Nein, es ist ja ein Thema, was auch oftmals auch in Amerika thematisiert wird. Es gab ja früher diese Grenze mit, was dürfen College-Spieler oder was darf ein College ausgeben für Spieler. Und das wurde dann aufgehoben vor ein paar Jahren. Ich habe es jetzt auch gesehen, irgendwie der eine, ich glaube in Colorado, der neue Quarterback hat noch kein Spiel gespielt und hat irgendwie einen 4,7-Millionen-Vertrag bekommen, was ja teilweise mehr ist, als was ein Kicker in der NFL bekommt. Und das ist einfach die Dimension und da bin ich ganz bei dir. Also die Homegrowns, ne, die dann die Chance haben, mit NFL-Coaches zu trainieren, die sind da dankbar für. Und die Amerikaner, die sind jetzt, man hat es ja jetzt gesehen beim Draft, ne, also unser, gute
Sanders,
der dann doch nur in der, was ist das, fünfte Runde, glaube ich, an 142 gepickt wurde und nicht in der ersten Runde. Die sind halt schon sehr abgehoben teilweise.
Es gab ja jetzt diesen Fall im College, bei dem ja der Quarterback mehr Geld haben wollte und anfing, da Allüren zu zeigen. Und der Headcoach dann gesagt hat, ja, dann bleibst du auf der Bank, mein Freund. Ja, ist mir völlig egal. Dann geh doch zu einem College, was so blöd ist, hier mehr zu zahlen. Bei uns gibt es das nicht. Kannst dich auf den Kopf stellen, La Paloma tanzen und gehackt legen. Nicht mehr mir. Ja, da passieren jetzt natürlich gewisse Dimensionen und gewisse Erwartungshaltungen. Ob das so eine gesunde Entwicklung ist, mache ich ein dickes, fettes Fragezeichen rein.
Also würdest du jetzt nicht wünschen, dass die ELF auch so, also wir wünschen uns ja alle, dass die ELF irgendwann größer und besser und auch spielertechnisch vielleicht mehr Ausbildungspartner macht. Da möchtest du aber nicht hin, wenn man jetzt rausgehört, dass da auch so Allüren entstehen.
Also Allüren braucht ja nie jemand. Aber natürlich ist der Wunsch, den wir auch als Owner mal definiert hatten, dass irgendwann mal, wir sind noch weit davon entfernt, dass natürlich irgendwann mal es eine Vollprofi-Liga werden kann, die Spieler wirklich Vollprofis sind, davon leben können. Der Wunsch, natürlich ist der da. Nur es braucht bis dahin noch eine sehr, sehr weite Reise, bis das über Sponsorengelder, über Fernsehgelder und so weiter, über Ticketeinnahmen finanzierbar ist in irgendeiner Form. Also letztes Jahr gab es ja eine Erhöhung des Salary Caps, der ganz einfach daran lag, dass der Stundenlohn nach oben geschoben wurde und die Minijob-Basis nach oben geschoben wurde. Also mussten entsprechend auch die Spielergehälter entsprechend angepasst werden, damit man sich nach deutschem Recht und Gesetz compliant verhält oder zumindest Rahmenbedingungen hat, die das ermöglichen. Viel detaillierter sind da die Kollegen Wagner und Engel sicherlich im Ownerstab von Rheinfeier. Deswegen will ich da gar nicht so tief ausführen. Aber selbst diese Erhöhung des Salary Caps war schon etwas, bei dem wir uns ordentlich strecken mussten. Also das, kein Team der ELF aktuell wirtschaftlich profitabel ist, muss man so ehrlich sagen. Es ist momentan noch, sind das Strukturen von mittelständischen Unternehmern, die ordentlich einen an der Klatsche haben. Und das Spiel lieben, den Sport lieben und die Vision haben, dass man hier etwas entwickeln kann, weil die Rahmenbedingungen es gerade hergeben und wir dieses Momentum genutzt haben, da etwas zu machen. Aber die Reise ist noch eine sehr, 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 sehr weite, dass auch nur irgendein Team damit Geld verdienen kann, geschweige denn, dass wir Spieler ein Gehalt zahlen können, von dem sie wirklich leben können. Es ist schade, dass es nicht schneller geht, aber wir kämpfen jedes Jahr, jeden Tag dran, dass wir die Bude nicht zumachen müssen. So ehrlich muss man sein. Und wir immer zum Glück ausreichend Kolleginnen und Kollegen finden, die sagen, ja, ich hau meinen Hut auch nochmal in den Ring. Oder wir glauben weiter dran und deswegen geben wir nochmal Geld in die ganze Geschichte hinein. Denn aktuell ist es ein Zubrotgeschäft. Das muss man so ehrlich sagen.
Also blicken wir mal 20 Jahre zurück zur NFL Europe damals, mhm, oder World League, wie sie angefangen hat. Mhm. Das war ja nun ein Ding aufgesetzt von den Amerikanern, von der NFL. Das war ja letztendlich, war es hier ja ein Trainingslager unter Wettkampfbedingungen, wenn man es mal so sieht.
Das war eine Talentliga.
Genau, ne? Und das war ja nun dann auch so gedacht und jedes NFL-Team hat da sein Zubut so getan, sei es Spieler geschickt, sei es Geld gegeben, wie auch immer. Es war ja auch damals schon keine profitable Liga, um es mal so auszudrücken.
Es gab
Also es gab zwei Teams, die plus minus null sind oder knappe schwarze die Zahlen geschrieben haben. Die
erfolgreich waren, ja. Das war Galaxy und das war Rhinefire.
Genau. Aber letztendlich war ja die Liga an sich im Großen und Ganzen ein Minusgeschäft. So. Mhm. Aber es war ja vom Gedanken her auch so, neben der Talentschmiede, wir bringen mal den Football nach Europa und wir gucken mal, wie der da so ankommt. Meinst du, jetzt wird die Liga ja wieder wahrgenommen, hast du ja gerade schon gesagt, ja. Ne? Meinst du, die NFL guckt ein bisschen neidisch und sagt so, oh geil, jetzt diese Liga noch zu haben, das wäre richtig geil?
Ja, ich glaube schon, dass Paul Taliabue, ich glaube, er hat es sogar mal irgendwo geäußert, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wann und wo das war, aber er hat schon gesagt, dass in der Nachbetrachtung es nicht die beste Idee von ihm war, damals diese Liga einzustampfen. Aus der Motivation heraus, sich auf die NFL-Entwicklung und die eigenen Produkte in Amerika zu konzentrieren, ja, war das damals vielleicht eine Entscheidung, die irgendwie nachvollziehbar war. Wenn man bedenkt, was sie jetzt alles an Geld in die Hand nehmen, NFL in Europa mit den Brands aufzubauen, hätte es deutlich weniger Geld bedurft, hätte man die Liga einfach mal leben lassen, weil so viel haben sie jetzt nicht reingebuttert, gemessen an anderen Dingen, wofür die NFL-Teams Geld ausgeben. Also auf der einen Seite, ja, es war viel Geld, keine Frage. Und ja, es war in Summe nicht profitabel. Wenn du aber die Marketing-Effektivität siehst, die so etwas eben auch mit sich bringt und das auch mal mit einem Wert X darstellst, ja, dann wäre es, glaube ich, cleverer gewesen. Man hätte damals die Liga leben gelassen und nicht so vielen, insbesondere Rhinefire-Fans, wie mir das damals Herz auch das Herz rausgerissen. Ja. Es war, das habe ich Herrn Taliabue auch dann mal persönlich gesagt, dass ich ihn dafür noch mal gehasst habe. Ich muss aber fairerweise sagen, ich habe gesagt, irgendwie liebe ich ihn auch für diese Entscheidung, weil hätte er das damals nicht gemacht, könnte ich nicht diesen Traum leben, ohne zu sein. Also ja. Er hat das doch zwei Seiten der Medaille, ein lachendes, ein weinendes Auge. Aber jedes Jahr Super Bowl, bin ich meinem Umfeld arg auf die Nerven gegangen, immer wieder zu fragen, es muss doch verdammt nochmal möglich sein, dieses Rhinefire wieder zurückzubringen. Da müssen sich doch ein paar Leute finden lassen, weil es hat doch funktioniert in einer gewissen Art und Weise. Ja, also guckt die NFL heute neidisch drauf? Neidisch würde ich nicht sagen.
Wehmütig? Ein bisschen?
Ein bisschen wehmütig, ja. Sie gucken bei vielen der Teams durchaus aber auch mit einem Respekt und Stolz, dass die Marken A immer noch funktionieren offensichtlich und dass die offensichtlich auch in die richtigen Hände gelangt sind. Diese Marken gut weiterzuentwickeln. Nee, ich glaube, da ist man auch gerade mit unserem Team sehr zufrieden. Ich durfte mal in der Park Avenue sein in New York und Gespräche da führen. Da schaut man sehr, sehr gut und sehr zufrieden hin, dass da die Marken gut entwickelt werden.
Also letztendlich, wenn es ein Miteinander wird, wir sehen es jetzt an den Seahawks, da ist die Partnerschaft da. Es gibt ja diverse andere Partnerschaften auf NFL-Basis und Bundesliga-Clubs jetzt beispielsweise, wenn man jetzt auf recently Dortmund guckt und ja, die Steelers oder Kansas City und Bayern, da gibt es ja durchaus Partnerschaften und auch der Wille, durchaus sich weiterzuentwickeln. Also was die Markenbekanntheit angeht, was die Kooperation angeht, voneinander zu lernen, hast du ja eben auch schon gesagt, dass die Seahawks durchaus bereit sind oder gewillt sind, hier was mitzunehmen und nicht nur was zu geben, ne?
Das ist schon, ja, Patriots schon cool. Ja, auch mit dem Flag
Football. Patriots mit dem Flag Football.
Darf man nicht vergessen, wir haben mit den Firecats ja auch einen dankbaren Abnehmer des Feldes genommen.
Das ist schön.
Also es ist schön da. Also
haben wir jetzt auch tolle neue Verpflichtungen, ne, mit Mona, ja, und genau. Pia.
Absolut.
Also die ja jetzt auch, Pia ja auch jetzt als offizielle
Botschafterin
des Flag Footballs für die New England Patriots ist. Auch da, glaube ich, ein gutes Signing von Seiten der Patriots.
Auf jeden Fall.
Lieber Chris, hast du gut gemacht. Weitermachen. da sind wir ja auch im Austausch, wenngleich wir halt keine Partnerschaft hegen. Aber natürlich kriegen wir sehr deutlich mit, was die NFL-Teams mit den Deutschland-Vermarktungsrechten hier so tun. Wir horchen da auch rein und wir werden auch immer wieder mal gefragt. Ja klar, also da ist schon der Respekt eben da. Und dann kriegst du eben den Anruf. Hey, was meint ihr denn? Das ist schon eine schöne Sache. und ist vor allen Dingen wirklich eine tolle Wertschätzung für das, was wir die letzten paar Jahre hier aufgebaut haben. Ja.
Glaubst du, dass die NFL einsteigen würde, wenn sie die Chance hätte in die ELF?
Nee, ich glaube, dass NFL schon NFL bleibt. Also, dass die mit ihren Deutschlandspielen und oder den mittlerweile, muss man ja sagen, Dachspielen. Es gibt jetzt das Vienna Game. Hat der Robin Lampson von den Vienna Vikings da verdammt gute Arbeit geleistet, jetzt auch ein NFL-Spiel nach Wien zu holen. Ich glaube, das wird bei dem Konzept bleiben. Also ich glaube nicht, dass sie sich nochmal eine Beteiligung oder irgendein Engagement mit dem Aufwand ans Bein heften. Prove me wrong, ich meine, ich werde nichts dagegen haben, ja, wenn die NFL als größte, teuerste Liga by far da jetzt sagt, okay, wir übernehmen die ELF. Es wird definitiv zur Professionalisierung und Weiterentwicklung ja nicht negativ sein. Ne, das ist klar. Aber die Fokussierung der Gespräche merkt man halt schon. Da ist NFL, guckt auf NFL. Und es ist schon mal toll, dass wir auch von der NFL-Seite wahrgenommen werden, aktiv. Und wer ins NFL-Headquarter in Düsseldorf ins Dreischeibenhaus kommt, der wird ein Trikot von Tom Brady auf der einen Seite sehen und wird daneben ein Trikot von Jadrian Clark von Rhinefire sehen. Das ist schon Wertschätzung. Also das ist... Und ich glaube, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Für den Status, wo wir heute sind, nach 4 Jahren Rhinefire, ist das mehr, als sich jeder von uns hat vorstellen können.
So, und jetzt gucken wir auf das Sportliche. Die Saison steht an. So, es kribbelt, hast du schon gesagt. Oh ja. Nächste Woche geht es in Paris los. Jetzt mal deine Prognose für die Saison. Erstmal für unsere Division, in der wir sind. Jetzt spielen wir gegen die Neuen in Kopenhagen, wo ein paar alte Bekannte stationiert sind. Wir haben Hamburg und wir haben Berlin. So, das ist unsere Division.
Yep.
Machbar?
Ja, aber es wird kein Durchmarsch. Also es wird kein Zuckerschlecken. Auf der einen Seite ja, sage ich, da sind auch ein paar, die sind uns abhanden gekommen. Das Aufeinandertreffen wird spannend. Spannend aus zwei Seiten. Weil Rhinefire hat sich dadurch ja auch nun mal stark verändert. Auch das Offensive Coaching mit Ed Warriner, der eine völlig andere Vision hat und mir ein paar Sachen gespoilert hat. Ich glaube, wir werden ein paar ganz, ganz spannende Spielzüge in der Saison erleben dürfen. Also der hat viele, viele Ideen. Und das heißt, Rhinefire wird auch für John Shoup ein anderes Rhinefire als das Rhinefire, in dem er gecoacht hat. Also davon auszugehen, naja, wir kennen ja Rhinefire, nö.
Ich kennt glaub, er nicht. Das kann man ja auch durchaus von der anderen Seite betrachten, dass unsere Defense und der Richard Kent durchaus ja vertraut sind mit den beiden Protagonisten, die uns da gegenüberstehen werden.
Genau, danke, das wollte ich sagen. Wir kennen dafür halt die Akteure auf der anderen Seite sehr gut. Ich meine, da sind ja nicht nur die beiden, da sind ja auch Max Parkinson und so weiter, die ja auch mit, also im Prinzip ist ja unser E-Squad mehr oder weniger darüber gegangen. Ja, wir wissen genau, was ihre Stärken, aber wir wissen auch, was ihre Schwächen sind. Also es wird aber, das ist auch gut für die Liga, es wird grundsätzlich, glaube ich, ein deutlich schwereres Setup, als wir es in der vergangenen Saison hatten. Ich hätte sehr gerne nochmal gegen Madrid gespielt, um da auch Yassir nochmal zu zeigen, du, schade, dass du...
Hast dich falsch entschieden.
Aber bitte, ich meine, ich kann es mit Andrew, kann ich es absolut nachvollziehen und ich wünsche auch Andrew Weidinger in Madrid echt viel Spaß und viel Erfolg. Aber ja, das ist so... Diese Weggänge, die haben uns wehgetan, haben uns aber auch gezwungen, uns neu aufzustellen. Und auch das ist ja mal ganz gut, ne? Dass man eben auch Veränderungen hat. Und das, was wir dazugeholt haben an Personal, jetzt bin ich nicht der ultimative Sportnerd. Ja, also ich habe halt nie selber gespielt. Da, wenn ihr da halt David Wallen, René Engel, Martin Wagner, Markus Fong fragt im Ownerkreis, die können euch das viel, viel detaillierter auseinander deklinieren, was bei uns da im Personal ist. Was ich aber so gesehen habe von den Trainingseinheiten, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir wieder eine starke Performance haben, aber die anderen haben halt nicht geschlafen. Also die haben aufgerüstet und das macht die Liga spannender, das finde ich richtig und gut so. Ich glaube aber nach wie vor, dass wir ein Championship-Contender sind. Wir werden nicht jedes Spiel gewinnen. Auch das ist gut so. Auch wenn ich es hasse zu verlieren, aber es ist gut so.
Gegen wen verlieren wir denn?
Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass wir sogar das erste Aufeinandertreffen gegen Nordic verlieren könnten. Aber sehr, sehr knapp. Also ich glaube, das Ding wird mit einem Field Goal ausgehen. Also das wird irgend so eine ganz, ganz knappe Nummer. Ich kann Hamburg gerade noch nicht so richtig greifen.
Kann keiner so richtig, ja.
Paris würde ich sagen, auf dem Papier stark, waren sie in den letzten Jahren aber auch. Ja. Die Ergebnisse kennen wir. Und dieses Back-to-Back oder nahezu Back-to-Back Paris zu spielen, ich finde es irgendwie gut, weil vielleicht da noch so unrund genug sind, ja, dass es uns nicht schaden könnte.
Das haben wir gesagt und das haben auch alle gesagt, bis jetzt die da waren, dass es gut ist, dass wir im ersten Spiel aufeinandertreffen und dann gleich drei Wochen später wieder. Weil die da vielleicht noch nicht so eingespielt sind. Neuer Headcoach und klar, neues Team grundsätzlich. Ist, glaube ich, ganz gut so. Aber vielleicht sehen wir sie dann wieder in den Playoffs.
Ich bin sehr gespannt auf unser erneutes Aufeinandertreffen mit Wien.
Ja.
Weil die werden sich was einfallen lassen. Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Wir spielen nun mal dann aber in einem für uns auch neuen Stadion. Es ist zwar unser Heimstadion und ja, ich weiß, unsere Fans werden wie eine Bank hinter uns stehen. Aber natürlich ist es auch ein Spiel, was emotional sehr stark aufgeladen sein wird, auch bei den Spielern. Inwieweit auch wir uns vielleicht von dieser Nervosität und dieser Anspannung mittragen lassen und da vielleicht ein bisschen den Faden verlieren könnten, mag ich gar nicht mal. Also ich würde es, zwischenmenschlich würde ich es bei jedem Spieler verstehen. Ich würde ihm zwar erklären, dass er nicht mehr alle Latten am Zaun hat und gefälligst das zu tun hat, was er, ne? Aber ich kann das dann nachvollziehen. Wenn du plötzlich in so einer Arena spielst und es ist unser erstes Heimspiel diese Saison. Wir haben viele Spieler, die das erste Mal auf dem Niveau überhaupt spielen werden. Das erste Mal dann in so einer Atmosphäre einlaufen, dass dann bei dem einen oder anderen der Stift geht. Zwischenmenschlich völlig nachvollziehbar. Gespannt bin ich dann eben auf das Wiedersehen der Paris Musketeers am 8.6. in Duisburg, wo wir dann wieder unsere gewohnten Abläufe haben, wo wir wieder unser klassisches Heimstadion haben.
Die Heiligenhalle
in Duisburg. Wenn ihr das jetzt hier hört, werde ich dann schon an dem Samstag beim MSV Duisburg eine kleine Grußbotschaft für den Aufsteiger habe ausrichten dürfen. Natürlich wollen wir dann auch die Jungs mal bei uns, also viele MSV Duisburg-Fans mal vielleicht als Neulinge mal zu uns ins Stadion holen, wo wir dann auch sagen können, hey, am Ende des Tages ist die Schauinsland-Reisen-Arena momentan Home of the Champions. Schöne Botschaft, ich finde, dieser Schulterschluss und der Respekt zueinander, der darf sein. Wir sind sehr respektvoll die letzten Jahre vom MSV Duisburg wahrgenommen worden und unterstützt worden. Umgekehrt haben wir ihnen auch die Daumen gedrückt nach wirklich dem Klagelied und wirklich einem Horror in die Bedeutungslosigkeit gefühlt abgestiegen zu sein, über MS vereint, jetzt wieder im Profifußball angekommen zu sein. So, und ich glaube, diesen Respekt, und da sind wir einfach auch da als Rheinfire Family, gilt es eben auch, ey, die MSV Duisburger sind auch für uns ein bisschen Family und die dürfen wir gerne mal bei uns ein bisschen in den Football-Wahnsinn reinholen.
Wenn man sich schon das Stadion teilt, warum denn nicht?
Genau.
Also wir sind ja auch sehr dankbar der Stadt Duisburg, was sie dazu beiträgt mit der neuen Trainingsanlage, die wir jetzt auch bekommen haben. Also
eine riesentolle Sache.
Schon sehr, sehr schön.
Ja, seid ihr mit dem Office schon drüben jetzt?
Ja, das Office ist wir haben da zwei Logen im Stadion, die vom Team genutzt werden. In der Woche werden dann quasi an den Wochenenden, wenn Heimspiele vom MSV sind, leergeräumt und eben zu normalen Logen wieder umgebaut. Aber ja, wir sind jetzt dort büroseitig ansässig. Noch nicht ganz so vollständig, wie wir uns das vielleicht mal wünschen würden. Oder ne, haben also auch keinen Merch-Shop da leider vor Ort. Wobei wir da versuchen, natürlich hinzubekommen. Nein, der Respekt von Duisburg ist in jeder Faser spürbar. Und wenn du es geschafft hast, den OB zum absoluten Hardcore-Fan zu machen. Ich glaube, es dauert nicht lang, dann sehe ich den Sören Link auch irgendwann mal mitten bei den Fire Guardians irgendwann mal geschminkt. Sören, wenn du das hörst, ich hoffe, die Challenge ist accepted. Ja. Aber auch der stellt sich, und das zeigt einfach auch dieses ehrlich-herzliche, was wir da, wie wir in Duisburg aufgenommen worden sind, ohne jetzt das jetzt Duisburg besser als Düsseldorf zu sagen, aber dieses Sören Link war dann eben bei der Season Opening Party, hat er sich wie jeder andere einfach in diese Schlange gestellt vorm Merch-Stand und hat halt eingekauft und hat sich gefreut wie ein Schnitzel, als er eben für das Kind ein T-Shirt kaufen konnte. Und hey, da bin ich heute Abend der Held zu Hause. Ja, und wenn du diesen Respekt bekommst und diese Wertschätzung, das ist halt schon was ganz Besonderes. Ich hoffe, also so ein bisschen muss ich sagen, ein bisschen von den vier Stelen, die da in Blau sind. Ich finde, so irgendwann mal müssen wir, glaube ich, mal mit Sören Link mal darüber sprechen, dass zwei davon auch mal Burgund angemalt werden.
Finde ich auch. Kann man
finde ich auch angemessen.
Auch so eine Silhouette von hier auf dem Tisch steht auch ein 3D-Druck vom Trophäe.
Ich sehe schon Max Parz, der gerade den Kopf auf den Tisch jagt und sie sagt, meine Scheiße, jetzt machen wir doch die Gespräche mit der Stadt Duisburg nicht kaputt. Was machst du, wissen, was sagst du da? Nein, Scherz beiseite, ich glaube, das wird auch mit dem anständigen Augenzwinkern wahrgenommen. Aber ja, das ist das schöne, partnerschaftliche, herzliche, ehrliche, was wir da erleben. Und es gibt viele, viele schöne Ideen, die wir weiterspinnen, um auch da die eine oder andere Idee in die Umsetzung zu bringen. Also langweilig, kann ich euch garantieren, wird die nächsten Jahre nicht.
Wir schließen jetzt mal kurz den Kreis, da sind wir wieder im Merchandise. Ja. Jetzt hast du gesagt, ist noch kein Merch-Shop da. Kommt denn da wieder ein Merch-Shop? Ihr wart ja mal auf der Oststraße, glaube ich, in Düsseldorf.
Auf der Oststraße.
Da gab es dann irgendwie einen Wasserschaden oder so und dann musste er da raus.
Ja.
Ist denn sowas, also so eine kleine Klitsche mal geplant, wo man mal auch in der Offseason mal reinschneiden kann und sich, wenn man das Portemonnaie zur Hand hat,
und nicht im Auto
erleichtern kann?
Also wir wollen. Das ist klares Commitment. Wir wollen, wir brauchen dafür eine Location, die nicht wir selber bespielen, weil die Infrastruktur kriegen wir nicht gestellt. Das ist ein Aufwand, wir spinnen mal rum, irgendwo eine Ladenfläche anmieten und dann Personal, ja, da brauchst du direkt mal zwei, drei, vier Leute, weil ne, du musst es entsprechend lange aufhalten und das ist eine Infrastruktur, die werden wir so nicht aufrechterhalten können. Momentan läuft hier der Merch-Verkauf an den Game Days über leidenschaftliche Helfer, die Fans sind und an dem Tag einfach sagen, hey, ich unterstütze. Also da ist dieser Wille des Unterstützen und ein bisschen Teil des Teams zu sein, definitiv über dem, ich verdiene hier Geld. Und das kannst du mit einem Shop nicht erwarten. Das geht nicht. Deswegen gibt es natürlich da Gespräche und Ideen zu sagen, okay, wir kommen in irgendeinen Shop mit rein. Da werden Gespräche geführt. Ist aber natürlich gerade jetzt so kurz vor der Saison nicht unbedingt oberste Priorität.
Ja. Da gibt es ja auch den Merch von dem Stadion, das ist ja kein Problem.
Genau. Aber dass wir schon irgendwo mal eine Regelpräsenz irgendwo gerne haben wollen, wo wir sagen wollen, das ist auch unser Rheinfire-Shop, da kannst du eben vor Ort hingehen. Denn wir stellen fest, dass wir Rheinfire-Fans offensichtlich eher Analog-Fans sind. Also der Online-Shop wird zwar genutzt, ja, das merken wir schon, aber die Begeisterungsfähigkeit für das Merch ist vor Ort, wenn man was anfassen kann, dann doch deutlich höher. Und weil wir festgestellt haben, Mensch, da sind Leute, die sagen, ja, Grüße nicht mehr da, dann sagen wir, Mensch, geh Online-Shop, dann produzieren wir es dir nach, gar kein Thema. Kaufst, oh nee, nee, dann warte ich bis zum nächsten Event, das ist gar kein Thema.
Weißt okay. du, welches T-Shirt das meistverkaufte ist? Ist das ja. auf dem Schirm? Welches ist es?
Das ist der Smoking Helmet. Also es gibt zwei, die sich wirklich Kopf an Kopf sind. Einmal der Smoking Helmet, der ist letzte Saison völlig durch die Decke gegangen. Und der Salute to Service.
Ah, da haben wir auch zugeschlagen.
Das ist.
Ich sehe mich wieder.
Ja. Haben wir auch für diese Saison, ist ja kein Geheimnis, wir wollen ja wieder einen Salute to Service Day haben. Ist wieder auf dem Schirm natürlich. Ja, es wird also viele, viele Sachen geben. Und ich gelobe ein Versprechen, dass wir gerade alle Hebel in Bewegung setzen. Dass Fan-Jerseys zum ersten Home-Game möglich sein sollen. Also wir sind da im sehr intensiven Austausch mit K-Pro in Bologna. Aber es ist ein amerikanischer Italiener und der Ami hat irgendwie sehr viel italienisches Blut wahrscheinlich wahrgenommen und ist in der Erreichbarkeit nicht immer ganz so. Nein, aber der hat natürlich auch gerade alle Hände voll zu tun, alles für die Saison pünktlich noch auszuliefern. Aber der Wille von uns ist da, dass wir mit den Fan-Jerseys dieses Jahr deutlich früher sind als im letzten Jahr.
Ich sehe mich schon eins kaufen.
Also ich muss auch sagen, ich bin ja auch noch von damals, ich renne noch mit meinem 95er Trikot rum, alt eingesessen und ich habe mich bis jetzt noch nicht dazu durchringen können, das an den Nagel zu hängen.
Was sehr lustig ist, was sehr schön ist, also wir sprachen ja eben von der Wiedergeburt. Wie viele Menschen in irgendwelchen hinterletzten Ecken immer noch Rhinefire-Equipment der NFL Europe-Zeit haben. Ne? Der pure Wahnsinn. Als wir dann das allererste Spiel hatten in Frankfurt, ein Spiel, auch das...
Großartig, wir waren da.
Ja, also nervös am Tag vorher hingefahren mit dem Anhänger, weil wir hatten ja dann die Erlaubnis von Frankfurt Galaxy, vielen Dank, liebe Kollegen, dass wir dort unseren Merch-Stand aufbauen durften, was ja eher ungewöhnlich ist.
Ja.
Aber sie haben das total verstanden und uns da sehr kollegial unterstützt. Hingefahren, völlig nervös. Wir haben uns vorher noch das Spiel Cologne Centurions gegen Barcelona angeschaut gehabt und dann weitergefahren, habe da die Headphones für die Coaches abgeholt, weil die versehentlicherweise an die falsche Adresse gegangen sind. So, hingefahren, haben dann die Headphones im Teamhotel abgegeben. Da flitzte uns dann plötzlich ein Panther an uns vorbei und wir guckten nur so, wo ist der denn hin? Ja, der ist erstmal zur Geburt seines Sohnes gefahren. Ist zur Geburt, hat die Geburt mitgemacht, hat seinen Sohn am Arm genommen und gesagt, okay, Papa muss jetzt weiter Football spielen. Also der Geburtstag von Leo ist der Sohn von Max Eisenhut, ist quasi der Tag unseres ersten Spieltages.
Großartig.
Und der ist mit, glaube ich, gefühlten 2 Stunden Schlaf dann dezent übermüdet angekommen. Und dann noch so ein Spiel gewinnen, ich glaube, auch das wird er in seinem Leben nicht vergessen. Und armer Leo, das wird er auch wahrscheinlich ewig aufs Brot geschrieben.
Auf jeden Fall.
Du hast aber, das war sehr markant, so die ersten Spieltage, wo du ganz, ganz viel altes NFL Europe Merch gesehen hast. Und dann, wenn du dir wir haben so viele Spiele noch aufgezeichnet von damals, von der ersten Saison. Und du siehst im Publikum, wenn die Kamera immer ins Publikum, siehst du sukzessive, wie sich die Dominanz des alten Logos zum neuen wandelt.
Mhm.
Klasse. Absolut klasse, so ein Wandel zu nehmen.
Ja.
Ja. Aber du kam halt raus ich war nach dem Spiel in Frankfurt, war ich ja fahrtechnisch nicht mehr, ging nicht mehr. Da mag Alkohol im Spiel gewesen sein, aber vor allen Dingen war dieses völlig überdreht zu sein nach so einem Spiel,
ja.
Nicht mehr. Und dann konnte ich ja nicht pennen, also haben wir uns dann direkt die Aufzeichnung von ProSiebenMaxer nochmal angeschaut zu Hause und ich war immer noch ungläubig und sagte, Mensch, hey, und überleg mal, das sind Sporthelden, ja? Das sind absolute Sporthelden, die da jetzt gerade. Ja, und dann sagt meine Frau, ja, Und diese Sporthelden sind deine Mitarbeiter. Da flossen die Tränen. Und auch da war das, das war irgendwie etwas surreal. Genauso wie surreal ist, dass ein Typ, der mal im Super Bowl an der Sideline gecoacht hat, mein Mitarbeiter ist. Hat auch so ein Jahr gedauert, das irgendwie zu verinnerlichen. Das ist aber bis heute noch völlig abstrus. Ja, das sind ja, das. Ja.
Altes Merch, wo ich mich ja gerade geoutet habe.
Ja.
Es gibt ein geiles Teil, das ist auch noch bei mir im Schrank, aber das sitzt nicht mehr so ganz, weil ich damals noch jünger war.
Es gibt was hat denn jetzt nicht sitzen mit Alter zu
tun? Ja,
ich dachte
bei
eher mit körperlichen Umrundungen.
Ja, könnte das sein? Bei mir, ja, das ist kein ist Kommentar. Kein Kommentar. es gab mal eine Saison, das hat auch ein Revival erlebt in Duisburg. Da hat irgendwer hat dazu aufgerufen. Ich weiß nicht, ob es Red Zone war oder ich weiß es nicht. Es war das Hawaii-Hemd mit Rhinefire-Logo drauf.
Ja.
Ich lasse das jetzt mal hier so auf dem Tisch liegen, die Idee. Aber das war ziemlich geil. Und das Geilste an diesem Hemd war, und ich weiß nicht, ob sowas überhaupt realisierbar ist, Made in Hawaii.
Ja, man hatte ja damals.
Ja, hatte man Connections nach Amerika.
Ja, ne? Ja, gut, da gab es ja einen Coach, Jeff Reinebold, der ja aus Hawaii kommt, nicht umsonst Coach Hawaii genannt wird und entsprechend gerne in Shorts und eben Hawaii-Hemd immer zum Training kam. Aus der Nummer, glaube ich, ist es auch geboren worden. Und Andreas Motzkus war ja dann so ein bisschen derjenige, der das am Leben gehalten hat. Und ich bin ja auch wirklich sehr, sehr froh, dass wir einen Rhein-Fire-Veteranen wie Andreas Motzkus auch weiterhin in unseren Reihen haben. Eine Frage, eine Jacke, legendär.
Ja.
Das sind natürlich ganz besondere Geschichten. Da haben wir es wieder aufgenommen. Wir müssen mal schauen, was so die Mindestabnahmemengen so sind und dann mal gucken, ob wir irgendwie sowas hinkriegen, dass wir so eine On-Demand-Geschichte.
Ich zähl mal kurz buchen. Durch. 1, 2.
Fünf.
Das wird eine teure Saison, ich merke schon. Da kommen wir mit einem Shirt nicht hin dieses Jahr.
Sehr schön.
Ja. Nein, das sind schöne Ideen von früher, die man aufgreifen kann. Auch nicht textile Produkte, ja, da werden wir ja auch immer wieder nachgefragt. Wir werden auch die Frage kommt immer wieder gerne, Kinder, ja, also ja, wir haben immer mehr Kindergrößen auch im Sortiment, die sind nicht immer ganz sofort ersichtlich. Wir haben erst natürlich mal ganz viel mit Bernie Designs gearbeitet, weil Bernie natürlich unser Kinderhero ist. Wir werden aber auch, diese Frage kam eben sehr häufig, bitte auch mal die Kindergrößen, zumindest in den etwas größeren Kindergrößen, mit den regulären Motiven machen, weil ich kann das durchaus nachvollziehen, dass vielleicht ein 10-, 11-Jähriger bei uns noch nicht in S reinpasst, aber auch nicht mit Bernie mehr rumlaufen möchte. Das kann ich nachvollziehen, das haben wir dann auch aufgegriffen und werden wir in der Saison auch beherzigen.
Da sind wir wieder. Mein Sohn macht das erste Rhein-Fair-Spiel
mit dieses Jahr. Du nimmst also doch eine.
Ja, der hat auch noch nichts. Der hat auch noch nichts.
Von mir, weil ich muss leider gestehen, ich bin dieses Jahr bei einem Spiel nicht da.
Asche auf dein Haupt. Ja.
Da sind wir wieder die Urlaubsplanung.
Aber.
Wann bist du denn nicht da?
Das Spiel gegen.
Am 8.
Gegen Paris. Gegen Paris. Das Rückspiel. Da muss ich leider gezwungenermaßen Urlaub nehmen. Ich hatte es letztes Jahr und das Jahr davor ein bisschen besser planen können, aber dieses Jahr.
Mein Sohn wird dich würdig vertreten,
ja,
und auch Merch-Stand wird der Papa kaufen. Ja.
Was ich halt noch loswerden möchte, ist einfach, wir müssen noch mehr Leute irgendwie ziehen. Wir müssen noch schauen, dass wir mehr Menschen, der Ami sagt, asses in the seats. Ich will jetzt nicht die Person nennen, deren Zitat das ist. Der Headcoach könnte mir sonst böse werden. Wir müssen irgendwie schauen, dass wir uns alle noch stärker dazu bringen, die Tickets zu holen, Freunde zu motivieren. Wir werden stärker am Entertainment arbeiten.
Was ja schon auf einem sehr hohen Niveau ist.
Wir wollen da noch ein Stück weit noch besser werden, weil das kann man definitiv, weil wir müssen ja feststellen, dass von den Football-Nerds erreichen wir ja schon sehr viele, die kommen schon zu uns. Und wie kriegen wir es gewachsen, indem wir neue Leute reinholen? Keiner von uns, korrigiert mich, wenn das bei euch damals anders war, aber ihr seid wahrscheinlich nicht als totale Football-Kenner zu eurem ersten Rhinefire-Game gekommen, sondern da kam auch so ein bisschen der Entertainment-Faktor.
Definitiv.
Und da müssen wir den Menschen draußen ein bisschen die Hürde nehmen und die Sorge nehmen, ey, ihr könnt zu einem Ryan Fire Game Day kommen, habt einen ganzen Tag geiles Familienentertainment, habt Live-Musik, Kinderschminken, Hüpfburgen, es ist wie ein Tag im Phantasialand, nur unterm Strich vielleicht, es sei denn, du wirst Merch-Opfer, nicht ganz so teuer, aber irgendwie besser, weil im Phantasialand bist du anonym und bei uns bist du in einer ganz großen, lustigen Family. Ja, Familie,
und, ja. Und das Phantasialand, ich habe mal geguckt, ist teurer als ein Game Day-Ticket. Ja. Also von daher,
und diese Botschaft, genau, bringt diese Botschaft unters Volk, nehmt sie alle mit. Freunde, Familie, die nicht magst, kannst du ja in den anderen Blog schicken. Also, aber wir müssen, wenn das Ding hier erfolgreich dauerhaft bestehen bleiben soll, dann müssen wir gucken, dass alle unsere Fans halt trommeln. Das machen sie schon ganz, ganz toll. Also wenn ich sehe, wie von sich aus Fans hinkommen und sagen, gib mal Flyer rüber und stellen sich dann in die Fußgängerzone und verteilen fleißig Flyer, ohne dass man sie dafür hat auffordern müssen. Vielen, vielen Dank dafür an jeden Helfer. Aber es zählt jedes Ticket, es zählt jeder Helfer, der noch irgendwas machen kann, sich sagen, Mensch. Und wenn ich in der Firma im Zweifel hergehe und sage, meine Güte, hey, machen wir mal einen Aushang in der Firma oder wir machen einen Ausflug mit der Firma hin zu einem Game Day. Wir müssen das irgendwie weiter transportieren und dann haben wir eine Chance, da eben ein Wachstum zu zeigen, mit dem Ryan Fire auch weiterhin existieren kann.
Und da ist auch die Gelegenheit, erster Spieltag in der Arena in Düsseldorf. Ja, wenn das kein Werbeevent sein wird oder wenn das kein Event ist, wo man hingeht und danach weggeht und sagt, geil, will ich nochmal.
Ja, wir müssen viele von diesen Leuten dann noch dazu motivieren, zu sagen, so, und jetzt kommst du auch mit nach Duisburg, jetzt guckst du es an und wirst feststellen.
So ist es noch besser.
Es ist, sagen wir es mal so, es ist in keinem Fall schlechter.
So. Ja, das waren geile letzte Worte. Oder hast du noch was?
Ich hätte zwar noch eine Sache. Ich
habe noch eine Sache.
Ein Zuschauer hat sich bei mir gemeldet.
Ja,
letzte Folge
haben wir gesagt, kein Zuschauer.
Zuhörer, genau.
Das ist aber ein bisschen kleinlich, der Christian.
Würde mich wundern.
Battle of Cologne.
Ja,
hatten wir eben schon.
Hattest du ja eben auch schon angesprochen, mhm, mit der Schiffstour. Die Ilka von letzte Woche hat ja auch gesagt, sie wäre bereit, ein Sponsoring zu machen.
Ja,
sie gesagt, ist, ja. Dass wir in Duisburg starten. Wir können auch mit dem Schiff bis nach Stuttgart fahren. Also man muss in Mannheim nur einmal auf den Neckar rum.
Oh.
Und dann könnte man durchfahren mit dem Schiff. Mhm. Also danke auch dafür, für die Infos als Zuhörer. Also wir lesen, was ihr uns schreibt. Und wir nehmen das Thema doch gerne nochmal auf. Vielleicht
Battle of Baden-Württemberg.
Genau.
Ja, das ist läuft bei mir unter einem Wunsch einer Realisation. Ich kann total verstehen, dass die Akteure, die es damals gemacht haben, mit sehr viel privatem Engagement und sehr viel privatem Geld, was sie in Vorleistung gegangen sind, immer mal sagen, es ist auch mal gut. So. Jetzt haben wir als Owner erstmal wirtschaftlich andere Prioritäten, wo wir das Geld lassen müssen, wollen, sollen. Aber ja, diese Idee, Battle of Cologne, also Köln wird es jetzt erstmal nicht mehr. Aber
zumindest diese Saison
nicht. Diese Saison nicht, aber die Idee einer Schiffstour, wie auch immer geartet, ne, man kann ja auch mal denken, ja gut, dann fahren wir mal eben am Schlossturm in Düsseldorf los. Man kommt ja bis Duisburg kurz vors Stadion theoretisch ran, dann ist jetzt nicht mehr so weit und macht dann ein bisschen Party. Also es gibt da natürlich verschiedene Möglichkeiten und Szenarien. Ich habe die als auf meiner Bucketlist von Dingen, die ich mit Ryan Fire umsetzen möchte, definitiv auf der Agenda drauf. Und mal gucken, was die nächsten Wochen, Monate passiert, wo sich vielleicht ein paar Leute zusammenfinden, zu sagen, okay, wir machen da irgendwas zusammen. Also die Idee ist definitiv da, sie ist nicht tot, sie braucht den richtigen Zeitpunkt.
So, also Ilka, das Sponsoring kommt immer näher, macht dich schon mal gefasst.
Ja, ja, mit Ilka, da muss ich doch sagen, das ist ja eine ganz liebe. Also was ist das für ein toller, positiv bekloppter, herzlicher Mensch mit dem Herz auf der Zunge und und ich weiß, ich habe gehört, dass es da sehr guten italienischen Nachtisch an dieser Quelle gibt. Die Person, die da gemeint ist, weiß das jetzt bestimmt.
Damit lockst du Ilka jetzt natürlich, ne?
Ja, also wir haben schon tolle Menschen in der Franchise auf allen Ebenen. Und mit allen kannst du so viel Spaß haben und eine tolle Zeit verleben. Und wenn wir kurz, jetzt könnt ihr das logischerweise nicht sehen hier auf, beim Podcast, aber im Innenbereich der Wohnung ist auch jetzt eine herzlich liebe Fanfamilie dazugekommen. Und das ist genau das. Diese Menschen treffen und sich gegenseitig da irgendwo befruchten an tollen Ideen, an Herzlichkeit und eben diese Nahbarkeit. Also ich bin immer erschrocken, wenn der ein oder andere so völlig ehrfürchtig mich als Owner wahrnimmt und anfängt zu siezen. Da gibt es sofort erstmal den Nackenschlag und so, das nächste Sie kostet ein Bier. Ne? das ist das Schöne. Wir sind alle nahbar und irgendwie total normale, durchgeknallte, liebe Menschen, die einfach das Herz am rechten Fleck haben. Und deswegen eine schöne Sache, dass eben genau aus einer solchen Motivation ein Firecast ist. Wir aus genau dieser Motivation natürlich auch unseren Podcast von Rheinfire machen, aber dass gar kein Gegeneinander sein muss und ist. Und die Wertschätzung eben auf allen Ebenen da ist. Ja, und somit, hey Fans da draußen, ich freue mich riesig darauf, euch bald wieder live zu sehen, weil es wird verdammt nochmal Zeit.
Ich habe nichts hinzuzufügen. The fire is back.